Liebe Gemeinde, alle Jahre wieder freuen wir uns über diese vertrauten Weihnachtslieder. Es ist alles so gut bekannt und sogar unsere säkularen Zeitgenossen können mit Weihnachten ja immer noch mehr anfangen als mit den meisten anderen christlichen Festen. Das ist auch eine missionarische Chance, die wir nicht unterschätzen sollten. Die Weihnachtsgeschichte lässt sich gut erzählen. Weihnachtskrippen, ob nun aus dem Erzgebirge oder vom Fließband, erinnern immerhin an die handelnden Personen, Maria, Josef, das Kind, die Hirten, die Weisen, alles da. Und manche Herzenstür mag in diesen Tagen vielleicht einen kleinen Spalt weiter geöffnet sein als zu anderer Zeit. Hoffentlich können wir das nutzen für gute Gespräche mit unseren Nachbarn, mit unseren Schulkollegen. Nur ein Detail, nur eine Einzelheit stört etwas an der Weihnachtsgeschichte. Und deshalb lässt man diesen Punkt gern unter den Tisch fallen und hofft, dass möglichst keiner nachfragt. Die Geschichte vom Bethlehems Stall lässt sich natürlich auch ohne diese Einzelheit erzählen. Man muss ja nicht jedes Mal darauf hinweisen, dass die schwangere Frau eigentlich eine Jungfrau ist und der kleine Sohn nicht das leibliche Kind von Josef. Wie wichtig ist das überhaupt? Soll man für so etwas kämpfen? Soll man da großen Wert drauf legen? Soll man da unbedingt dran festhalten? Soll man sich darum große Gedanken machen? Eine ganze Predigt lang vielleicht? Wenn es nach dem Chef der evangelischen Landeskirchen in Deutschland ginge, also dem neu gewählten IKD-Ratsvorsitzenden, dann wäre das auf keinen Fall nötig. Präses Nikolaus Schneider hat kurz vor seiner Wahl in einem Interview Folgendes gesagt. Die Aussage im Glaubensbekenntnis, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde, sei für den Glauben nicht entscheidend, meinte er. Und er vertrete eben die Auffassung, dass Jesus bei seiner Taufe als Sohn Gottes adoptiert wurde. Viel wesentlicher ist für mich, sagt Schneider, dass Jesus für meine Sünden gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Und dann fügt er etwas später in diesem Interview noch hinzu, auf die Frage, ob da nicht die Glaubwürdigkeit darunter leiden würde, der christlichen Botschaft. Nun, vernünftige Menschen, so Schneider, fragen sich, was in Glaubensfragen mehr und was weniger wichtig ist. Wer alles gleich wichtig nimmt, ist ein Fundamentalist. Da haben wir es wieder. Und wer also die Jungfrauengeburt gleich wichtig nimmt wie andere Aussagen des Glaubensbekenntnisses, der ist laut EKD-Chef ein Fundamentalist. Und dann fügt er nochmal hinzu, die Frage der Jungfrauengeburt ist für meinen Glauben nicht essentiell, also nicht so wichtig. Lassen wir das einfach mal so stehen. Zitat Ende. Es fällt allerdings auf, dass die Weihnachtslieder und die Adventslieder im alten evangelischen Kirchengesangbuch die Sache ganz anders sehen als der Ratsvorsitzende. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Von den ersten 30 Liedern im EKG, wo es um Advent und Weihnachten geht, reden allein 8 ausdrücklich von der Jungfrauengeburt. Das ist hochinteressant. Also dieses Lied, was wir heute Morgen gesungen haben, EKG 11, Vers 3, da kam die Jungfrauengeburt vor. Aber das geht schon vorher los. Im ersten Lied, in der ersten Strophe gleich. Nun kommt der Heiden Heiland, der Jungfrauenkind erkannt. Und dann unser Vers aus Lied 11, dritte Strophe, Jakobs Heil, der Jungfrau Sohn. Und dann Lied Nummer 15, gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist von einer Jungfrau. Das ist wahr. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Zweite Strophe, euch ist ein Kindlein heute geboren. Sie kennen das alle, von einer Jungfrau auserkoren. Und so geht das munter weiter. Lied 18, Vers 1, Lied 22, Vers 2, Lied 23, Vers 2, wo es heißt, das Röslein, das ich meine, ne, ist ein Rosensprung, davon Jesaja sagt, unser Text heute, hat uns gebracht alleine Marie die reine Magd, also Marie die Jungfrau. Und dann auch nochmal Lied Nummer 30, Vers 1, du Jungfrauensohn, Herr aller Herren. Also die Sache ist, was die Lieder angeht, sehr klar. Die Bibelkritik hat dagegen behauptet, die Sache mit der Jungfrauengeburt sei Jesus erst nachträglich untergeschoben worden. In Wirklichkeit wäre er der Sohn von Josef gewesen, aber bei der Taufe hätte ihn Gott dann nachträglich adoptiert. Und einige in der frühen Gemeinde hätten Jesus aber lieber als wahren Sohn Gottes rausstellen wollen, nur adoptiert, das hätte ihnen nicht gereicht. Und deshalb hätten sie die Geschichte von der Jungfrauengeburt erzählt und dazu einige Anregungen aus ihrer Umwelt aufgenommen. So sieht's auch Präses Schneider, so hören das schon die Kinder manchmal in der Grundschule. Fragen Sie mal nach bei Ihren Enkeln oder bei Ihren Kindern, was die in der Schule über die Jungfrauengeburt hören. Fragen Sie mal nach, reden Sie mit denen drüber. Was soll man nun davon halten? Heute Morgen werden wir mit einer alten Quelle beweisen, dass diese Behauptung der nachträglichen Unterjubelung gewissermaßen dieser Jungfrauengeburt, dass das einfach nicht stimmt. Die Jungfrauengeburt wurde Jesus nicht nachträglich übergestülpt, sondern sie wurde ihm vorträglich angekündigt. Und zwar ziemlich vorträglich, nämlich ca. 730 Jahre vorträglich vor seiner Geburt. Da spricht der Prophet Jesaja bereits von einer Jungfrau, die schwanger ist. Das ist ein sensationeller Text, über den fast nie gepredigt wird, und wir wollen uns doch heute Morgen da heranwagen. In der christlichen Kunst war das immer ein beliebtes Motiv, deswegen haben wir Ihnen einfach mal ein Beispiel hier auch auf dem Gottesdienstzettel gedruckt, die Verkündigung des Engels an Maria. Da werden Sie, wenn Sie im Internet mal schauen, ganz viele Gemälde aus dem 14., 15., 16. Jahrhundert finden, zum Beispiel dieses hier von El Greco, wo Maria vom Engel darüber instruiert wird, dass sie als Jungfrau einen Sohn gebären wird, und ein durchgängiges Motiv auf diesen Gemälden ist, dass Maria in eine Bibel schaut. Das können Sie auch hier auf diesem Exemplar wunderschön sehen. Maria sitzt vor der aufgeschlagenen Bibel. Und damit wollten die Künstler sagen, seht, Maria war zwar sehr verwirrt über diese neue Information, aber sie hatte einen Anhaltspunkt, der ihr half, das zu verstehen. Nämlich das Alte Testament. Und wir wissen auch, welchen Bibeltext Maria da auf den Gemälden aufgeschlagen hat. Es ist derselbe Text, den Sie jetzt auf Ihrem Zettel in Händen halten. Das ist derselbe Text, nämlich Jesaja 7. Auf den ersten Blick fragt man sich, wie dieser Text denn in die Weihnachtszeit passen soll. Seine Entstehung lässt sich ziemlich genau datieren. Vers 1, es begab sich aber zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zogen Rezin, der König von Aram. Aram ist Syrien, nicht Assyrien, sondern Syrien. Dürfen wir nicht verwechseln. Und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, also vom Nordreich. Sie zogen herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Wir schreiben etwa das Jahr 235, 234 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt ist Israel längst eine geteilte Nation. Längst. Das Nordreich, es hat die Namen Israel oder Ephraim. Die Stadt, die Hauptstadt ist Samaria. Das Nordreich ist hier vertreten durch Pekach. Und das Südreich, Juda, Haus Davids, das ist hier vertreten durch Ahas. Ahas ist der König des Südreichs. Ahas wird unter Druck gesetzt von einer aggressiven Koalition, nämlich Aram und das Nordreich wollen ihn unter Druck setzen, und er bekommt es mit der Angst zu tun. Vers 2, da wurde dem Hause David, hier in der Person von Ahas, angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim, also Nordisrael, die sammeln sich jetzt. Und da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Walde beben vom Wind. Also sie kriegen große Angst. Aram und Israel, Rezin und Pekach schmieden ein Bündnis. Warum? Um sich besser gegen die Großmacht Assyrien behaupten zu können. Das ist der Hintergrund. Sie wollen sich zusammenrotten, um den Assyrern besser entgegentreten zu können. Am liebsten wollen sie auch noch das Südreich, also Juda, in ihre Nahostfront einbauen. Das ist das Ziel. Aber Ahas, der König des Südreiches, spielt nicht mit. Er will nicht in diese Koalition rein, weil er die Assyrer nicht gegen sich aufbringen will. Und deshalb versuchen jetzt Aram und das Nordreich, Ahas zu ersetzen durch eine Marionette. Sie wollen ihn entmachten. Und er weiß das natürlich, das sehen wir hier in Vers 6. Sie sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals anstelle von Ahas. Das ist die Situation. Ahas fürchtet natürlich um seine Macht, er fürchtet um sein Leben. Insgeheim hat er wohl schon erste Verhandlungen mit der Großmacht Assyrien begonnen, um sich gegen diese Koalition Israel und Aram zur Wehr zu setzen. Und da schickt ihm Gott den Propheten Jesaja in dieser Situation. Und Jesaja kommt mit einer dringenden Warnung. Er sagt, Ahas, lass dich nicht auf fragwürdige Koalitionen ein. Weder mit Aram und Israel, noch mit Assyrien, sondern vertraue deinem Gott. Das ist die Botschaft. Und das kommt jetzt hier ab Vers 3. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches. Das war eine strategisch wichtige Stelle, das war der Wasserspeicher für die Versorgung Jerusalems. Und dort soll Jesaja Ahas treffen, der das vielleicht gerade inspiziert, und spricht zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen. Vor dem Zorn Rezins von Arach, der Aramäer, und des Sohnes Remaljas von Israel. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Das ist eine gute Botschaft für Ahas. Sie werden keinen Erfolg haben, Ahas. Sie werden dich nicht unterkriegen. Es wird ihnen nicht gelingen. Jesaja nimmt seinen kleinen Sohn mit. Der hatte einen interessanten Namen. Den hatte Gott angeordnet, diesen Namen Shear Jashub. Das heißt, ein Rest wird umkehren. Das heißt, ein Rest wird bleiben. Sie werden sich bekehren zu Gott und sie werden nicht untergehen. Sie werden bleiben. Ein Rest wird bleiben. Das war der Name seines ältesten Sohnes. Ein Verheißungsname. Und Jesaja sagt ihm deutlich, deine beiden Gegner, das sind nur noch Brandscheite. Von denen droht keine Gefahr mehr. Und das war auch so. 2 Jahre später sind die beide gestorben. 732. Sowohl Rezin als auch Pekach. Das hat sich erfüllt. Ihr Plan wird nicht aufgehen, Ahas. Vers 7, es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Sie werden ihre Macht nicht ausweiten, sondern sie werden höchstens in ihren bisherigen Hauptstädten regieren können. Vers 8 und 9, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. Aber nicht mehr, heißt das. Sie werden nicht ihre Macht ausweiten können. Es wird nicht funktionieren. Hab keine Sorge. Und übrigens, Ahas, in 65 Jahren ist mit dem Nordreich ohnehin Schluss. Das steht in Vers 8 noch. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein. Und das ist alles so eingetroffen. Etwa 670 vor Christus ist das Nordreich so gut wie aufgelöst. Und in ihrem Staatsgebiet werden zunehmend Aussiedler angesiedelt, sodass ihre Identität auch endgültig ausgelöscht ist. Da passiert nichts mehr. Jesaja hat also eine klare Botschaft für Ahas. Er sagt, Ahas, es lohnt sich nicht, auf fragwürdige menschliche Koalitionen zu setzen. Und es ist kurzsichtig, sich auf menschliche Machtgebilde zu verlassen. Was für eine Botschaft. Und dann bringt Jesaja diese Botschaft auf den Punkt mit einer zündenden Formel. Am Ende von Vers 9, da sagt er, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Ganz einfach. Das ist im Hebräischen auch sehr schön rhythmisch formuliert. Im lo ta'aminu, ki lo ta'ameinu. Das hat einen Rhythmus. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Sehr gute Übersetzung. Setzt eure Hoffnung nicht auf Menschen, sondern auf Gott, heißt das. Jesaja weiß, wie schwer das für Ahas ist, jetzt Gott zu vertrauen angesichts der äußeren Bedrohung. Natürlich, das ist nicht leicht. Solange die Sonne scheint, fällt es uns nicht so sehr schwer, Gott zu vertrauen. Aber wenn die Probleme kommen, wenn die Sorgen wuchern, wenn die Angriffe uns wehtun, dann zu vertrauen, das ist schwerer, auch für Ahas. Und so gibt Gott in seiner Barmherzigkeit dem König eine besondere Glaubensstärkung. Er sagt nämlich, Vers 10, und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Du darfst sogar ein Zeichen fordern. Zur Bekräftigung, zur Ermutigung. Ich will dir das geben, sagt Gott. Das ist eine große Ausnahme in der Bibel. Wir sollen von uns aus normalerweise keine Zeichen fordern. Aber in bestimmten Situationen schenkt Gott von sich aus ein Zeichen. Und Ahas darf sich dieses Zeichen in dieser Situation sogar aussuchen. Das ist totale Ausnahmesituation. Und zwar oben am Himmel, unten auf der Erde, wo auch immer. Such, erbitte dir was, Ahas, sagt Gott. Ich will dich stärken. Gott wirbt um das Vertrauen dieses Königs, weil Gott sein Volk beschützen will. Und dieses Zeichen, das wäre eine sichtbare Bestätigung. Ja, es wird alles so kommen, wie Jesaja angekündigt hat. Und dann besteht auch kein Bedarf, irgendwelche fragwürdigen Koalitionen zu schließen mit Leuten, die nicht dem wahren Gott dienen wollen. Lass das, Ahas. Hast du nicht nötig. Und jetzt schauen Sie, wie reagiert Ahas. Vers 12. Ahas aber sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Poh. Was für eine Heuchelei, was für eine elende Heuchelei. Wo Gott es ihm doch anbietet. Und er sagt, nein, nicht nötig. Was soll das? Das ist so, als wenn ihnen jemand was zu essen anbietet, hinterher beim Kirchenkaffee, und sie sagen, ich will ja nicht betteln. Müssen sie auch nicht. Jetzt wird ihnen was angeboten als Geschenk. In Wirklichkeit hat der König wahrscheinlich schon Verhandlungen mit Assyrien begonnen. Das steckt möglicherweise dahinter. Und das erscheint ihm sicherer als eine Verheißung von Gott. Ach, wie kurzsichtig sind wir oft. Wie kurzsichtig. Worauf verlassen wir uns alles? Worauf bauen wir alles? Auf was für zerbrechliche Brücken setzen wir unseren Fuß? Auf was für hoffnungslose Hoffnungen stützen wir unsere Träume? Ähnlich hat es später Jesajas Kollege Jeremia gesagt, in Jeremia 2, Vers 13. Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie machen sich Zisternen, so Kübel, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Worauf verlassen wir uns? In was für Zisternen meinen wir, unser Wassergut hinein sichern zu können? Wie sieht das in unserem Alltag aus? Worauf setzt du deine Hoffnung? Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt Jesaja. Und Ahas weist dir nicht nur dieses Zeichen ab, sondern er weist mit diesem Zeichen auch Gott selbst ab. Das ist das eigentliche Problem. Und Gott lässt nicht mit sich spielen. Und darum antwortet ihm der Prophet mit pochendem Ernst, mit pochendem Ernst. Hier in Vers 13, da sprach Jesaja wohl an. So hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott noch müde machen? Was ist das für ein Wort? Eben noch hat er gesagt, er bitte dir von deinem Gott ein Zeichen. Und jetzt sagt Jesaja, müsst ihr unseren Gott? Nein, er sagt nicht, müsst ihr unseren Gott müde machen. Er sagt, müsst ihr meinen Gott müde machen. Das heißt, es ist fraglich, ob er wirklich dein Gott ist, Ahas. Müsst ihr meinen Gott müde machen? Ist es überhaupt dein Gott? Glaubst du ihm überhaupt? Vertraust du ihm überhaupt? Und sehen Sie, wie Jesaja jetzt den Kreis der Angesprochenen ausweitet, weit über Ahas hinaus. Es geht schon längst nicht mehr nur um Ahas. Es geht schon längst nicht mehr nur um das Jahr 735. Hier in diesem Vers 13. Ihr vom Hause David, euch wird der Herr ein Zeichen geben, hören wir gleich. Ahas war ja nur die Spitze des Eisbergs. Das Haus Davids, ein stolzes Zentrum der Königsdynastie, hatte sich ja schon lange von der alten Herrlichkeit entfernt, geistlich vor allem. Hatte schon zunehmend einen langen geistlichen Niedergang erlebt, dieses Haus Davids. Ahas war ja nicht der Kern des Problems, Ahas war nur eins von vielen Symptomen. Das ganze Haus Davids ist krank. Das ist das Problem, das ist die Not. Sie glauben eben in ihrer Mehrzahl nicht, es gibt einen Rest, aber das ganze Haus Davids ist krank. Trotz dieser großen Perspektive, die Gott dieser Sippe gegeben hatte. Hier soll die Wiege des kommenden Messias stehen. Im Hause Davids soll die Wiege des kommenden Messias stehen. Das war doch die Verheißung gewesen. Und die Wirklichkeit, sie sieht zurzeit ganz anders aus. Müsst ihr nicht nur Menschen müde machen, sondern auch Gott? Müsst ihr nicht nur die Menschen bedrücken, die Gott dienen wollen? Wie Jesaja, die auf eine Verbesserung der geistlichen Situation hoffen und ihr wehrt euch gegen Gottes Angebote. Ihr wehrt euch gegen Gottes Treue. Ihr wehrt euch gegen Gottes Liebe. Und noch schlimmer, ihr ermüdet nicht nur Menschen, sondern ihr ermüdet auch Gott. Ihr ermüdet die Geduld, mit der er euch trägt. Das ist natürlich bildlich gemeint. Gott wird nicht müde. Aber ihr strapaziert seine Geduld mutwillig. Das heißt das. Ihr ermüdet seine Mühe, mit der er um euch geworben hat, um euch zu verändern, um euch von eurem Unglauben zu heilen. Ihr ermüdet ihn. Wollt ihr das bis zum Letzten ausreizen? Wollt ihr das bis zum Letzten ausreizen, fragt Jesaja. Glaubt ihr nicht, so bleibt er nicht. Aber Gott wird sich von eurem Unglauben nicht bremsen lassen, wenn ihr auch seine Geduld bis zum Äußersten ausreizt, wenn ihr seine gnädigen Angebote selbstgerecht ausschlagt. Mein Gott wird sich nicht abhalten lassen. Mein Gott nicht. Und dann wird er eben ungefragt sein Zeichen geben. Dann wird er es eben ungefragt tun. Es wird ein einzigartiges Zeichen sein, das es so noch nie vorher gegeben hat. Und an diesem Zeichen wird das Haus Davids, wird am Ende das ganze Volk nicht mehr vorbeikommen können. Sie werden sich diesem Zeichen stellen müssen, ob sie wollen oder nicht. Denken Sie an den alten Simeon, als er etwa 730 Jahre später das Jesus-Baby im Tempel sieht. Da hat er natürlich Jesaja 7, Vers 14 im Hinterkopf. Simeon war ein bibelfester Mensch. Und was sagt er da? Da sagt er über Jesus, dieser ist gesetzt zum Fallen und zum Aufstehen für Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Dieser ist gesetzt zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. An diesem Zeichen werden sich die Geister scheiden im Haus Davids und weit darüber hinaus in aller Welt. An diesem Zeichen. Dieses Zeichen bringt die Krisis. Dieses Zeichen bringt die endgültige Entscheidungsfrage. Dieses Zeichen bringt das Gericht Gottes. Und worin wird das Zeichen bestehen? Vers 14, jetzt sind wir am Schlüsselpunkt. Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen oder nennen Immanuel. Genau diesen Vers wird der Engel 730 Jahre später zitieren, als er der jungen Maria die brisante Neuigkeit mitteilt, du wirst als Jungfrau den Sohn Gottes empfangen. Genau diesen Vers 14. Und dann sagt Jesaja noch etwas über die Rahmenbedingungen, in die der Immanuel dann hineinkommen wird, Vers 15. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Beim ersten Hören klingt das wie Schlaraffenland, in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Aber das ist hier genau andersherum gemeint. Butter und Honig stehen hier nicht für Überfluss, sondern für Mangel und Armut. Der Immanuel wird in ärmliche Verhältnisse hineingeboren werden. So war es dann ja auch unter römischer Fremdherrschaft. So war es dann ja auch. Überfluss an Milch wird übrig bleiben und die Menschen werden das dann zu Butter verarbeiten, weil die Tiere kaum noch Nachwuchs haben, der die Milch braucht. Das ist der Hintergrund. Das wird übrigens in Vers 21 in Jesaja 7 auch noch weiter erklärt. Das können Sie zu Hause noch mal nachlesen. Da steht in Vers 21, zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen. Das ist ja noch nicht gerade viel. Ein Mann für eine Kuh und zwei Schafe, nicht mal eine kleine Herde. Und er wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Das ist ein Zeichen der Armut. Und Überfluss an Honig, den werden die wilden Bienenschwärme auf verlassenen Feldern produzieren. Das ist der Zufallsertrag von einsamen Feldern, dieser Honigüberschuss und Überfluss. Von diesen Feldern, die nicht mehr regelmäßig bearbeitet werden. So steht es in Vers 23. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt 1000 Weinstöcke stehen, 1000 Silberstücke wert. Da werden Dornen und Disteln sein. Verstehen Sie, der Messias wird in diese Armut hineingeboren werden. Und dieser Niedergang, der wird schon zu Ahas Zeiten beginnen. Aber das wird auch noch der Fall sein, wenn der Immanuel in die Welt kommt. Wann immer das sein wird, das weiß Jesaja noch nicht. Und so war es dann auch. Als Jesus geboren wurde, da lebte sein Volk unter römischer Knute. Da ging es ihnen dreckig, auf Deutsch gesagt. Und deswegen gab es ja auch unter den Juden so viel Hass auf die Römer. Die saugen uns aus, die nehmen uns unser Land, die machen uns kaputt. Aber noch ehe das alles passieren wird, noch ehe der Knabe kommen wird und aufwachsen wird, noch ehe das Haus David seine große Lektion lernen wird, bevor das alles passiert, vorher wird Gott noch dem Ahas beweisen, dass sein Unglaube falsch war. Und dann richtet sich ab Vers 16, das ist wie mit einer Kamera, die plötzlich ab Vers 16 den Blick wieder auf die nähere Zukunft richtet. Was bald passieren wird für Ahas. Denn ehe das alles passiert, ehe der Knabe, der dann kommen wird, lernt Böses verwerfen, Gutes erwählen, wird das Land verödet sein vor dessen zwei Königen, dir jetzt graut. Ahas, Aram und das Nordreich, vor denen du jetzt solche Angst hast, die werden sich nicht durchsetzen, die werden nicht als Sieger aus diesem Konflikt hervorgehen. Keine Sorge, und genau so ist es gekommen. Gut zwei Jahre später sterben Rezin und Pekach. 732 wird Aram von den Assyrern besiegt. 722 wird Israel von den Assyrern deportiert und in die Gefangenschaft weggeführt. Sie zerstreuen sich und um 670 ist dann sowieso Schluss, als dann all die Fremden in ihrem eigenen früheren Lebensbereich angesiedelt werden. Und dann ist alles vorbei mit dem Nordreich. So viel zum Schicksal deiner Gegner, Ahas. Hättest du mir nur ein wenig vertraut, du hättest meine Hilfe schon bald erfahren, noch 2 Jahre durchhalten, Ahas. Du hast alles weggeworfen. Und jetzt wirst du deinen Gegnern auf deren Weg folgen, denn die Assyrer, auf deren Beistand du so viel gesetzt hast, die werden sich am Ende gegen dich selbst kehren. Das steht hier im letzten Vers, in Vers 17. Der Herr wird über dich, auch über dich, nicht nur über Ephraim und Aram, sondern auch über dich, über dein Volk, über Juda und über deines Vaters Haus, über das Haus David, Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, als ihr euch getrennt habt, da Ephraim sich von Juda schied, also als es diese große Reichsteilung gab. Nämlich, es wird geschehen durch den König von Assyrien. Und das ist tragisch. Der, den du Gott vorgezogen hast, der Assyrer, der wird dich am Ende selbst fertig machen. Das, was wir Gott vorziehen, wird uns am Ende kaputt machen. Das, worauf wir uns verlassen wollen, anstatt auf Gott, wird uns am Ende zerstören. Schon zu Ahas Zeiten muss das Südreich dann hohe Tributzahlungen an Assyrien leisten. Und 30 Jahre danach werden die Assyrer wieder vor den Stadttoren Israels stehen, Judas stehen. Und es wird keine Ruhe mehr einkehren. Die alte Herrlichkeit, die alte Macht des Hauses David ist erstmal vorbei. Geistlich wird es nach Ahas nochmal ein bisschen besser werden, durch Hiskia und durch Josia, 2 relativ fromme Könige. Das ist nochmal ein kurzes Strohfeuer, aber machtpolitisch ist die Sache längst gelaufen. Aber das Zeichen wird kommen. Jesaja weiß noch nicht wann, aber es wird kommen. Und dann werden sich alle an Jesaja 7 erinnern. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und dieser Vers beweist, dass die Jungfrauengeburt keine nachträgliche Erfindung der christlichen Gemeinde war. Ich denke, das ist nun überdeutlich geworden. Das ist der Beweis. Und es ist kein Wunder nun, dass die Bibelkritik alles getan hat, um diesen Vers 14 irgendwie auszuhebeln. Ihm irgendwie eine andere Bedeutung zu geben. Und die einfachste und billigste Lösung war, dass man gesagt hat, na ja, Jungfrau meint eigentlich junge Frau. Können Sie sogar in Wikipedia nachlesen. Ja, also das wäre so die genaueste, ehrlichste und wissenschaftliche Übersetzung, Jungfrau einfach als junge Frau zu übersetzen. Wikipedia steht das dann so, der seit Jesaja angekündigte Heilsbringer wird in der Bibel nie als von einer Jungfrau geboren dargestellt. So viel zur theologischen Zuverlässigkeit von Wikipedia. Ich frage mich, was wäre daran so ein besonderes Zeichen gewesen, dass eine junge Frau schwanger wird und einen Sohn gebärt? Das soll schon ab und zu mal vorkommen, dass so etwas passiert. Das wäre kein großes Zeichen gewesen. Welches Wort steht da wirklich im Hebräischen? Alma steht da. Nicht das lateinische Alma, sondern das hebräische Alma. Und Alma meint eine unverheiratete Frau im heiratsfähigen Alter, die noch unberührt ist. Das meint Alma, ganz klar. Natürlich, man kann Alma mit junge Frau übersetzen, aber dabei ist immer eingeschlossen, immer impliziert, dass sie jungfräulich ist. Es geht nicht anders. Wo immer Alma im Alten Testament näher bestimmt wird durch den Zusammenhang, ist völlig klar, dass es den Zustand der Jungfräulichkeit einschließt und voraussetzt. Zum Beispiel Rebekka in 1. Mose 24, 43 bis 44. Der Brautwerber sucht für Isaak ein Mädchen, natürlich eine Jungfrau. Oder 2. Mose 2, Vers 8, die Schwester des Mose, die noch im Haus ihrer Eltern wohnt, sie wird als Alma beschrieben. Oder Hohelied 6, Vers 8, da sind die Jungfrauen, die Alma, im Unterschied zu den Königen, Königsfrauen und zu den Konkubinen der Könige, die Jungfrauen. Also es gibt keinen Fall in der Bibel, müssen wir festhalten, wo Alma für eine junge Frau verwendet wird, die schon verheiratet ist. Dafür steht Alma nie, da würde man andere Vokabeln dafür verwenden. Das ist wichtig. Und deshalb war es kein Zufall, kein Versehen, als die Juden das Alte Testament etwa 250 vor Christus ins Griechische übersetzt haben, dass sie da Alma übersetzt haben mit Parthenos. Und das griechische Wort Parthenos meint Jungfrau im gynäkologischen Sinne. Also Die Juden haben ganz klar gesehen, Alma, mein Parthenos, Jungfrau. Gibt's nichts dran zu deuteln. Und die letzte Gewissheit bekommen wir dadurch, dass Gottes Bote, als er Josef die Situation erklärt. Das haben wir in unserer Lesung gehört, dass er Jesaja 7, Vers 14 unzweideutig in diesem Sinne anwendet. Du musst dir keine Sorgen machen, dass deine Verlobte dich betrogen hat, denn sie bekommt dieses Kind als Jungfrau, wie es Jesaja 7, Vers 14 schon sagt. Eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Das ist auch völlig klar, dass hier biologisch von einer Jungfrau die Rede ist. Jesaja 7, Vers 14 meint genau jenes Wunder, das sich dann in Maria erfüllt. Und sehen Sie, darum ist das auch so ein besonderes Zeichen, das Gott dem Hause Davids schenkt. Darum ist der Junge, der da geboren wird, was? Immanuel! Und Immanuel bedeutet wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen mit uns Gott. Mit uns Gott, ganz wörtlich. So ein kleines Kind, das auch so ähnlich geschrien hat, wie der Kleine jetzt da hinten. Von dem galt mit uns Gott. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist sein Wesen, das macht seinen Charakter aus. Immanuel, mit uns Gott. Und darum steht das Haus Davids mit diesem Immanuel vor der größten Krise seiner Geschichte. Denn dieser Immanuel ist Gottes letztes Wort. Dieser Immanuel ist Gottes letztes Wort an sein Volk. Und nie vorher konnte man so gefährlich scheitern wie jetzt. Denn wenn ich das letzte Wort ausschlage, bleibt mir nichts anderes mehr. Dieser Immanuel ist Gottes letztes Wort. Nie vorher konnte man so gefährlich scheitern. Und nie vorher gab es diese Nähe zwischen Yahweh und seinem Volk. Nie vorher kam Gott uns so nah. Und der spezielle Name, den dieser Junge dann noch bekommen wird, nämlich Jesus, dieser Eigenname, der wird uns zeigen, in welcher Weise Gott bei uns sein wird, nämlich als Retter. Immanuel ist bei uns als Jesus. Immanuel ist bei uns als Gott rettet, das heißt nämlich Jesus. Das wird geschehen durch den Sohn der Jungfrau. Ihr Lieben, mit diesem Zeichen, das zuerst dem Haus Davids gegeben war, wendet sich der lebendige Gott auch an uns. Vielleicht hat mancher jetzt hier gesessen und gesagt, na ja, warum ist das für mich so wichtig? Was folgt daraus für mich persönlich, dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde? Ich will Ihnen sagen, was daraus folgt. Erstens, was sollen wir an diesem Zeichen erkennen? Erstens, wir sollen uns auf Gott verlassen, auf sein Eingreifen. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Wir sollen uns auf Gott verlassen, auf sein Eingreifen. Genau das wollte Ahas ja nicht wahrhaben. Als es ernst wurde, wollte Ahas sein Schicksal lieber in die eigenen Hände nehmen. Koalition mit Assyrien, das war sein Ausweg. Er wollte die Zukunft seines Hauses durch seine eigene Taktik sichern. Er wollte sein Schicksal in seinen eigenen Händen behalten. Er wollte es selber machen. Er wollte es selber unter Kontrolle behalten. Und durch Jesaja schickt Gott ihm diese ernste Warnung. Vers 4, wenn wir uns nochmal dran erinnern, wo Jesaja sagt, hüte dich, bleibe still, fürchte dich nicht, keine voreiligen falschen Entscheidungen. Und dann in Vers 9 sagt er, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht, verlasst euch doch auf mich. Und in Vers 11, da bietet er ihm nochmal dieses Zeichen an. Damit sagt er ihm doch, Ahas, erwarte alles von Gott. Ahas, erwarte alles von Gott. Wir sollen uns auf Gott verlassen. Er greift ein. Er muss es tun. Er sorgt dafür, dass dieser Jungfrauensohn geboren wird. Und als Ahas das alles ablehnt, da ist klar, dass er scheitern wird. Da ist klar, dass man Ahas nicht mehr helfen kann. Aber dem übrigen Haus David kündigt Gott dieses Zeichen an, dass er sagt, Leute, der wirkliche Davidssohn, der das ganze Volk retten wird, der kann nur von Gott selbst kommen. Das sagt die Jungfrauengeburt. Und darum ist das Erste, was uns die Jungfrauengeburt zeigt. Gott muss selbst eingreifen. Verstehen Sie, was durch Menschen gestützt wird, hat man gesagt, wird auch durch Menschen fallen. Die entscheidenden Fragen in unserem Leben muss Gott lösen. Das können wir nicht selbst. Das kriegen wir nicht in den Griff. Wir müssen uns auf ihn verlassen. Wir sollen uns auf Gott verlassen. Und ich möchte Sie bitten, denken Sie mal für ein paar Sekunden an das größte Problem, mit dem Sie sich zurzeit herumschlagen. Was ist in Ihrem Leben das größte Problem, mit dem sie sich zurzeit herumschlagen. Wir sollen uns auf Gott verlassen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Und dann ein zweiter Hinweis, den wir in diesem Zeichen der Jungfrauengeburt bekommen. Das Zweite, Gott will wirklich bei uns sein. Gott will wirklich bei uns sein. Deswegen schickt Gott nicht nur einen Boten, sondern seinen eigenen Sohn. Und das geschieht exklusiv durch die Jungfrauengeburt. Da gibt's keinen Weg durch irgendwelche menschlichen Mittelsmänner. Gott will wirklich bei uns sein. Das ist das Zweite. Und er unterstreicht diesen Willen, indem er den Jungfrauensohn ausgerechnet Immanuel nennt. Ich bin bei euch, Gott mit uns. Das ist der Jungfrauensohn. Der Name erklärt, was durch die Jungfrauengeburt geschieht. Gott ist persönlich anwesend. Das ist das Geheimnis. Er ist persönlich anwesend. Gott will wirklich bei uns sein. Gott selbst. Keinem von uns ist Gott fern, haben wir gesungen. Genau das ist die Botschaft. Und das ist das Herzstück unseres Glaubens. Das ist das Herzstück, das die Christen von allen Religionen unterscheidet. Dass unser Gott wirklich bei uns sein will. Und das hat er durch die Jungfrauengeburt endgültig klar gemacht. Eine Geschichte erzählt von einem König. Der hat einen klugen Minister. Der Minister war Christ geworden, erzählte von seinem Glauben, war ganz begeistert. Gott kommt selbst auf die Welt. Er wird Mensch, er trägt unsere Schuld. Er freute sich so. Und der König, der fand das widersinnig. Ich sagte, was ist das für ein König? Was ist das für ein Gott? Wenn ich etwas will, wenn ich will, dass etwas geschieht, dann komme ich nicht selbst, dann schicke ich meine Diener. Und dein König aller Könige kommt da selbst. Das ist unwürdig. Und so wollte der König den Minister entlassen, aber er gab ihm die Chance, in 24 Stunden ihm zu erklären, warum das so sein müsste mit diesem angeblichen Gott, der da selber kommt. 24 Stunden hast du Zeit, sagte er dem Minister. Der Minister betete, überlegte und dann beauftragte er einen Schnitzkünstler, eine Puppe zu basteln, die so ähnlich aussah von Weitem wie der zweijährige Sohn des Königs. Und sie entsprechend zu kleiden auch. Und am nächsten Tag machte dann der König mit seinem Tross, seinem großen Mitarbeiterstab, die übliche Spazierfahrt mit dem Boot. Und der Schnitzkünstler, der sollte sich am Ufer verstecken und im richtigen Augenblick die Puppe ins Wasser fallen lassen, wenn der König es gerade von Weitem noch sehen würde. Und so geschah es. Als der König das sah, macht er was? Er sprang sofort ins Wasser. Er sprang sofort ins Wasser, um die Puppe zu retten. Und als er prustend aus dem Wasser wieder herauskam, stand der Minister neben ihm und sagte, König, warum bist du selbst gesprungen? Wo doch hier ein Heer von Dienern um dich herum bereit stand, in jedem Augenblick das Problem zu lösen. Und der König antwortete, es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste. Genau, sagte der Minister. Und so hat sich auch der heilige Gott nicht damit zufrieden geben können, den Menschen nur eine Botschaft zu geben, den Menschen nur einen Diener zu schicken. Sondern er hat, weil sein Herz es sagte, weil er uns so liebte, den Himmel verlassen, er hat sich selbst in unsere Niederung begeben, um uns zu retten. So ist mein Gott. Und deshalb die Jungfrauengeburt. Gott will wirklich bei uns sein. Und verstehen Sie, da ist die Wirklichkeit noch viel radikaler als die Geschichte von dem Minister und dem König. Die Diener hätten den Sohn ja notfalls retten können, das wäre ja gegangen. Aber in unserem Falle ist es so, dass ohne Jungfrauengeburt gar keine Rettung möglich wäre. Und das ist der letzte Hinweis, den wir im Zeichen der Jungfrauengeburt erkennen. Erstens, wir sollen uns auf Gott verlassen. Zweitens, Gott will wirklich bei uns sein. Und drittens, Gott macht unsere Rettung perfekt. Gott macht unsere Rettung perfekt. Das ist das Dritte, was wir im Zeichen der Jungfrauengeburt erkennen. Schauen Sie, wäre Jesus von einem Menschen gezeugt worden, wäre er in diesen normalen menschlichen Kreislauf hineingeboren, von einem Menschen gezeugt, von einem ganz normalen Mann, dann hätte Jesus was selbst gehabt? Sünde. Ein sündiger Mensch kann immer nur einen sündigen Menschen zeugen. Und wenn Jesus selbst Sünde gehabt hätte, dann wäre Jesus nicht das vollkommene Opferlamm gewesen, das meine und ihre Schuld am Kreuz von Golgatha tragen und für uns die Strafe erleiden und für unsere Schuld sühnen hätte können. Wäre Jesus normal in diesen Weltlauf hineingeboren worden, hätte er auch Sünde gehabt. Und dann hätte er nicht für meine und deine Schuld am Kreuz die Strafe stellvertretend ertragen können. Das Problem unserer Schuld konnte niemals von einem normalen Menschen gelöst werden, sondern nur von Gott selbst. Und darum muss die Jungfrauengeburt sein in Gottes Heilsplan. Ole Hallesby, der große norwegische Theologe, er hat den Unterschied zwischen den Religionen und Jesus einmal so beschrieben. Er hat gesagt, unser Herr kommt wirklich. Als Gott das Universum mit den unzähligen Sonnensystemen schuf, da saß er ruhig auf seinem himmlischen Königsthron und sprach ein schöpferisches Wort. Und wenn Gott jetzt das Weltall regiert, sagt Hallesby, von den gewaltigen Himmelskörpern an bis hinab zu den kleinsten Bazillen, dann sitzt er, ist natürlich bildlich gesprochen, dann sitzt er ruhig in seinem Himmel und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Aber als Gott das kleine, harte Menschenherz brechen musste, da konnte er nicht auf seinem himmlischen Thron verbleiben, sondern er musste den Himmel verlassen und auf unsere Erde herabsteigen. Er musste Mensch werden und leiden und sterben zur Sühne für unsere Sünden. Eines so großen Apparates bedurfte Gott, um unser kleines Menschenherz zu brechen und zu retten. Und verstehen Sie, darum gibt es diese ganz enge Verbindung zwischen der Jungfrauengeburt und dem Kreuzestod. Nur der sündlose, von der Jungfrau geborene Sohn Gottes konnte unsere Strafe am Kreuz tragen und unsere Schuld wirkungsvoll sühnen. Und von daher ist es einfach theologischer Unfug, wenn Leute sagen, ja, die Kreuzigung ist mir wichtig, aber die Jungfrauengeburt nicht so sehr. Ohne die Jungfrauengeburt hätte das Kreuz nicht diese Wirkung, die es hat. Und wer meint, die Jungfrauengeburt leugnen zu können, der beweist, dass er letztlich auch den Sinn des Kreuzes nicht verstanden hat. Dass er nicht verstanden hat, dass da ein schuldloses, vollkommenes Opferlamm, Gott selbst, sein schuldloses Leben darbieten musste und die Pfeile auf sich ziehen musste, die mich und Sie gerechterweise hätten treffen müssen. Aber er hat es getan, der Sohn der Jungfrau, der wahre Sohn Gottes, der sündlose, vollkommene Jesus Christus. Er hat es getan und die Jungfrauengeburt verbirgt es. Verstehen Sie, was am Kreuz geschafft werden musste, das konnte nur der bewältigen, der direkt von Gott gekommen ist. Und darum gehört die Jungfrauengeburt zum Heilswerk Jesu Christi untrennbar dazu. Denn gerade so macht Gott unsere Rettung perfekt. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger. Und sie wird einen Sohn gebären. Und den wird sie nennen Immanuel. Mit uns ist Gott. Liebe Gemeinde, es ist ein einzigartiges Zeichen, was uns der lebendige Gott hier gegeben hat. Und damit will er uns das ins Herz schreiben. Wir sollen uns auf Gott verlassen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Verlasst euch nicht auf Menschen. Verlasst euch nicht auf alle möglichen Dinge, mit denen ihr meint, euer Schicksal kurzfristig in die Hand nehmen zu können. Das Entscheidende muss Gott tun. Und alles, was du statt seiner wählst, wird dich am Ende zerstören. Wir sollen uns auf Gott verlassen. Das war das Erste. Und das Zweite, Gott will wirklich bei uns sein. Er will wirklich bei uns sein, Immanuel. Und drittens, Gott macht unsere Rettung perfekt. Er macht sie perfekt durch den vollkommenen Sohn der Jungfrau, der Gottes Sohn ist. Liebe Gemeinde, so ist die Jungfrauengeburt ein unverzichtbarer Teil der Weihnachtsgeschichte geworden. Und wir durften heute Morgen sehen, die Jungfrauengeburt steht auf ganz solidem biblischem Boden. Da ist nicht irgendwas nachträglich Jesus übergestülpt worden, was man aus der Umwelt gewissermaßen geklaut hat und dann irgendwie in die christliche Lehre eingeführt. Nein, es ist auf solidem biblischem Boden. Und die Jungfrauengeburt ist ein starker Beweis dafür, wie sehr Gott uns liebt. Und wie nahe er dir wirklich sein will. Eigentlich ist es unfassbar, wie nahe er uns sein will. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Gott selber. Und darum gilt, wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Glaubst du dem Kinde? Glaubst du dem Jesus, der dann heranwuchs, der gepredigt hat, der deutlich gemacht hat, ich gehe ans Kreuz auch für dich, der die Schuld trug, der den Tod besiegte und der jetzt lebt, der wiederkommen wird und der dich fragt, ob du ihm vertraust. Amen.